da drüben gehighlightet und eins davon hat für uns Bedeutung, oder? Hat es die Pilgermission St. Krishona nicht gegeben, hat er das nicht gegründet, dann gäbe es uns vermutlich da als Kleckichillen, als Viva-Killen Krishonas nicht. Und die Realität ist, er hat in seiner Zeit viele Spuren hinterlassen. Nicht nur in der Schweiz und im süddeutschen Raum, sondern in Russland, in Israel, in Ex-Jugoslawien, in Frankreich, in Afrika. Und das Spannende ist, er hat nicht nur Spuren hinterlassen in seiner Zeit, sondern weit über seine Zeit raus. Also auch Triena, Diakonissenmutterhaus, das gibt es bis heute noch. Die Schwesternschaft besteht noch. Das Spital in Riechen geht auf ihn zurück, gibt es auch heute noch. Uns gibt es auch heute noch. Sein Leben hat einen grossen Unterschied gemacht. Schon in der damaligen Zeit. Und ich glaube, bis heute. Ich habe euch da mal aufgeschrieben, was durch sein Tun passiert ist. Er hat sich selber als ein Handlanger Gottes verstanden. Und er hat den Menschen, die am Rand der Gesellschaft waren, die durch ihre Beeinträchtigungen, wie sie blind waren zum Beispiel, oder weil sie arm waren und am Rand der Gesellschaft gelebt haben, ihnen hat er die Würde zurückgegeben. Er hat ihnen vermittelt, zusammen mit all seinen Mitarbeitern, es kommt nicht darauf an, wer du bist und was du mitbringst, sondern deine Würde besteht in deiner Nebenbildlichkeit von Gott. Sie haben Liebe erfahren. Gottes Liebe sind sie begegnet durch tatkräftige Hilfe und Unterstützung. Sie haben erfahren, dass es eine Hoffnung gibt. Sie haben Zuversicht bekommen, Perspektiven für ihr Leben und über ihr Leben aus. Und last but not least, sie sind in die Versöhnung eingeführt worden. Zuerst und vor allem in die Versöhnung mit Gott. Sie haben Gott kennengelernt, aber auch in die Versöhnung mit sich selber und mit ihrem Umfeld. Da hat ein Mann einen Unterschied gemacht in diesem Leben. Ja, ich weiss nicht, wie du reagierst, wenn du von so einem Mann, von so einem Beispiel hörst. Wir sind ja da sehr, sehr unterschiedlich. Wie das wirkt auf uns. Die einen sind begeistert, sind beeindruckt, sind vielleicht inspiriert und werden auch motiviert durch so etwas. Jemand anders denkt vielleicht eher, ah, jetzt weiss ich schon, was kommt, oder? Es gibt wieder so eine Predigt, da laufe ich nachher raus und ich habe mal wieder gehört, was ich alles sollte und müsste und was von mir erwartet wird und ich spüre den Druck da schon im Nacken hocken. Ich will die bitten, die das spüren und die vielleicht eher so veranlagt sind, bleiben noch ein bisschen bei mir und kommen mit durch die Predigt durch. Wenn wir über Wirksamkeit wollen nachdenken, das ist jetzt nicht das Wort, das ich jeden Tag brauche, Wirksamkeit. Aber Claudia hat uns das schon illustriert, oder? Eine Wirkung haben. Etwas auslösen, etwas verändern. Bei ihr war es ein Teebeutel, wo im Blick aufs Kopfweh gewirkt hat. Um was es geht bei dieser Wirksamkeit, möchten wir miteinander anschauen anhand von einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und ich habe mich entschieden, ich möchte die Geschichte nicht einfach lesen mit euch, sondern ich möchte sie euch erzählen. Jesus erzählt sie tatsächlich an zwei verschiedenen Orten. Wir lesen sie, oder in zwei verschiedenen Formen. Wir lesen sie einerseits im Johannesevangelium und auch bei Matthäus. Ich habe mich für die Matthäus-Form entschieden oder die Matthäus-Version entschieden. Die sind nicht ganz gleich, die Geschichten, aber in ihrer Aussage highlightet sie genau das Gleiche. Es geht in beiden Geschichten ums Gleiche. Und Jesus hat die Geschichte erzählt und hat angefangen, die Geschichte, die ich euch erzähle, da geht es ums Himmelreich. Um Gottes Reich. Er hat dort verschiedene so Geschichten erzählt, wo er immer wieder einen anderen Aspekt herausgehoben hat. Und auch diese Geschichte, sagt er, es geht ums Himmelreich. Es war einmal ein Mann gewesen, dem hat ganz viel gehört. Der war reich gewesen. Und er musste verreisen, er musste das Land verlassen. Und aus diesem Grund hat er seine Angestellten zu sich gerufen und hat ihnen gesagt, ich habe da etwas für euch, ich muss das Land verlassen. Und er hat ihnen etwas anvertraut. Und wir lesen in der Geschichte, je nach seinen eigenen Fähigkeiten. Wir lesen da konkret von 3 Männern, die aufgrund von ihren Fähigkeiten bekommen haben. Jetzt stimmt das tatsächlich so nicht ganz. Es heisst, er hat ihnen Talent anvertraut. Und von den Talenten sind wir ganz schnell bei unseren Fähigkeiten. Talent war aber tatsächlich in dieser Zeit ein Gewichtsmass von etwa 34 Kilo. Und man hat das gebraucht, für Gold abzuwägen oder Silber abzuwägen. Also wir können davon ausgehen, dass er ihnen da, wenn wir lesen von 5 Talenten, 5 mal 34 Kilo Gold oder Silber anvertraut hat. Jetzt dem ersten 170 Kilo Gold. Also stellt euch das mal vor. Einfach, um uns das einmal ein bisschen vor Augen führen, oder? Und am zweiten hat er 2x 34 Kilo gegeben, vielleicht so beutelweise, ich weiß nicht genau, wie das ausgesehen hat. Und am letzten noch 1 Kilo. Und ja, es heisst da tatsächlich unterschiedlich, je nach ihren Fähigkeiten. Also es hat einen Grund gegeben, warum er ihnen nicht einfach allen das Gleiche gegeben hat. Alle 3 von diesen Diener Angestellten haben das entgegengenommen. Von 2 lesen wir, die sind sofort hergegangen und haben das investiert. Sie haben angefangen, das vermehren. Und vom 3. lesen wir, der hat seine 34 Kilogramm Gold genommen und hat es irgendwo verbuddelt. Wo der Herr nach langer Zeit, und lange Zeit meint wirklich lang, Jahre, vielleicht Jahrzehnte, dann wieder zurückgekommen ist, hat da seine Angestellten zu sich gerufen. Und der erste ist gekommen, freudestrahlend, und hat am Herrn erzählt, was er mit dem Anvertrauten gemacht hat, dass er es nämlich verdoppelt hat, also 340. Kilogramm Gold hat er gebracht. Und wir lesen da, wie der Herr auf die Ankündigung reagiert hat. Es heißt da, sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges, also 170 Kilo Gold, oder? Wir reden von 170 Kilo Gold. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Und dann ist auch der Zweite gekommen und der hat genau mit dem gleichen Strahlen das Gleiche erzählt. Auch ich konnte es verdoppeln. Und zu ihm hat der Herr das Gleiche gesagt. Ich habe es nochmal aus einer anderen Übersetzung mitgebracht. Gut gemacht. Hey, du hast es super gemacht. Mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Ja, und dann ist da noch der letzte Diener gekommen. Der, der seinen Beutel vergraben hat. Warum hat er den Beutel nur vergraben? Ich glaube, er hat dem Herr, seinem Herr, den er ja vorher dient hat, den er eigentlich gut kennt hat, zutiefst in seinem Herz misstraut. Er hat Strafe gefürchtet bei einem möglichen Verlust und bei einem möglichen Gewinn hat er gedacht, den nimmt man es ja sowieso gerade weg. Er hat irgendwo in seinem Herz nicht verstanden, um was es da wirklich geht. Er hat nicht verstanden, was ihm sein Herr da gegeben hat und anvertraut hat. Er hat nicht verstanden, was für eine Würde ihm der Herr gibt, in dem, dass er sagt, schau, wenn ich jetzt gehe, dann gebe ich dir einen Teil von meinem Reich und ich erwarte, dass du mit dem so kannst umgehen und wirst umgehen, wie ich selber machen würde. Ich erwarte und denke, dass du mich kannst repräsentieren in der Zeit von meiner Abwesenheit. Er hat nicht verstanden, dass ihm sein Herr etwas zutraut und das Potenzial in ihm gesehen. Er hat irgendwo zu tiefst in seinem Herz ein Bild gehabt von einem fordernden und strafenden Herrn. Ja, und tatsächlich hat dann sein Vorgesetzter, sein Herr, auch nicht mit Milde reagiert. Er hat zu ihm gesagt, du böse und faule Knecht. Also er hat nicht gesagt, es ist im Fall nicht so schlimm. Es macht nichts. Kann ja passieren. Oder, ja, du bist halt nicht so begabt wie die anderen. Und er hat ihm nochmal das Prinzip erklärt, das er in seinem Reich gelebt hat. Das, was gilt. Und wir lesen das im Vers 29, in dem 25. Kapitel bei Matthäus. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Es geht um Wirksamkeit. Und ich möchte unter 3 Aspekte gerne mit euch über diese Geschichte nachdenken. Der erste Aspekt ist, dir ist viel anvertraut. Dir ist viel anvertraut. In dieser Serie, wo wir uns ja an dem Büchli da orientieren, vom Christian Haslebacher, geht es genau um das. Also wir denken miteinander über die verschiedenen Aspekte nach, von dem, wo Gott uns anvertraut hat. Über Liebe, über Würde, über Versöhnung, über Hoffnung und Zuversicht. Aber noch viel mehr eben. Wir haben vorher von dieser Kraft gehört, aus dem Epheser 1, Vers 19. Die Kraft, die in uns wirkt, die ist dir und mir anvertraut, jedem von uns. Ich fasse all die Begrifflichkeit, all das, was uns anvertraut ist, gern mit dem Stichwort Erlösung zusammen. Und das ist ein Wort, das wir so gut kennen, oder? Aber was heisst Erlösung? Erlösung heisst nichts anderes als Jesus ist die Lösung und Jesus hat die Lösung für jede Situation von meinem Leben. Wir haben vorher gesungen, Wir trauen dir Grosses zu. Wir haben einen wunderbaren Heiler, einen treuen Versorger. Das singen wir so leicht. Glauben wir es wirklich? Glaubst du das wirklich, dass er heute noch heilen kann? Dass er heute noch Wunder tun kann? Dass er Situationen komplett verändern kann, ganz egal, um was es geht? Bist du dir selber bewusst, dass Jesus dir Würde gegeben hat? Ich glaube, wir haben letzten Sonntag über das Thema nachgedacht. Würde. Dass er dich als sein Ebenbild geschaffen hat. Dass er Ja sagt zu dir. Die Liebe, die er hat für dich. Unendlich. Ohne Grenzen. Ich will das gar nicht alles aufzählen, sonst nehme ich den anderen nur ihre Themen weg. Aber lasst doch an der nächsten Sündung nochmal mit dem Ohr zu. Das ist mir ganz persönlich anvertraut. Das meint mich, da geht es um mich. Vor kurzem hat mir eine 90-jährige Frau gesagt, weißt du, ich habe so oft zu mir gesagt, oh, du bist so dumm. Du bist so dumm. Oder dich kann man einfach für nichts brauchen. Oder ich habe mich über mich geärgert, weil dieses oder jenes nicht mehr geht. Und dann hat sie eine Predigt gelesen. Und durch die Predigt ist ihr klar geworden, dass sie mit jeder Aussage, die sie so mache, letztlich den Schöpfer anklage. Und sage, du hast es im Fall nicht gut gemacht mit mir. Warum hast du mich nur so dumm gemacht? So unfähig gemacht? Sie hat gemerkt, das macht Gott keine Ehre, wenn ich so über mich rede. Es macht meine Würde klein. Und sie hat mit 90 wieder einen Aspekt mehr von dem verstanden, was ihr anvertraut ist. Und es hat mich so gefreut, weil ich gedacht habe, ja, wir müssen wachsen in diesem Prozess. Es ist uns vielleicht nicht einfach so klar, aber uns ist ganz viel anvertraut. Und was uns anvertraut ist, das zeigt sich letztendlich in unserem Handeln und in unserem Reden. Wie in dieser Geschichte bei diesen drei Männern, oder? Zwei sind davon ausgegangen, dass sie mit dem, was ihnen da geschenkt ist, ganz viel machen können. Und dass das einen Unterschied macht. Und der Letzte, der hat es nicht wirklich verstanden. Und ich bitte euch, seid immer ein bisschen barmherzig mit dem dritten Mann. Weil ich entdecke mich ja ganz schnell auch in diesen Gedanken. Ich merke in Situationen, wo ich an meine Grenzen komme oder wo ich mich hilflos fühle, dort vergiss ich, was mir anvertraut ist und was ich für einen Gott habe. Dass ich dem Gott eigentlich viel zutraue. Im Kopf habe ich es schon. Das ist nicht das Problem. Aber im Herz habe ich es so oft nicht. Und dann fange ich selber an zu kämpfen oder ich resigniere. Es ist so ein wie bei meinem Sohn, der jede Woche neu mit dem Matheplan kämpft. Und dem Ziel, bis am Freitag alle Aufgaben erledigt zu haben. Und vor etwa 2 Wochen hat er mir dann verkündet und hat gesagt, weißt du was, ich fange gar nicht mehr erst an, ich schaffe es ja doch nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, zählt es ja nicht, dann muss ich ja gar nichts tun. Warum strenge ich mich an und warum investiere ich mich, wenn ich das Ziel ja sowieso nicht erreiche? Und ich habe gemerkt, mein Sohn hat noch nicht verstanden, dass jeder Schritt, jede Teiletappe, jede gelöste Aufgabe eine Bedeutung hat. Dass die wichtig ist und dass jeder Schritt, den er schafft, Bedeutung hat. Und nicht in erster Linie über das ganze grosse Ziel erreicht. Aber dass er dort herren unterwegs ist und dass er dran bleibt. Jesus hat die Welt verlassen. Und er ist bis heute noch nicht zurückgekommen. Er ist eine sehr, sehr lange Zeit schon weg von unserem Land, von unserer Erde, von unserem Sein. Aber er hat seinen Jüngern dortmal und uns zutraut, dass das, was er uns anvertraut hat, dass wir mit dem umgehen können, dass wir ihn können repräsentieren in dieser Welt und das angefangene Werk können weiter tun, weiterführen. Ja, er hat sogar gesagt, ihr werdet mehr tun, als ich selber tun habe. Und was für eine Würde, was für ein Vertrauen kommt da drin zum Ausdruck, dass er uns möchte zum Teilhaber, zum Teil von seinem Reich machen. Er vertraut uns einen Teil von sich selber an, in seiner Erlösung. und sagt, ich glaube daran, dass ihr mit dem könnt weitermachen. Bist du dir bewusst, was dir anvertraut ist? Sind wir es uns wirklich bewusst? Was für ein Reichtum uns Gott gegeben hat, was er uns geschenkt hat. Und ich glaube, es fängt an damit, dass wir neu über das nachdenken. Darum auch die Serie, dass wir uns das neu bewusst werden. Uns ist so vieles gegeben, so vieles, wo wir selber brauchen und wo auch die Welt braucht. Es ist das, was sich die Welt danach sehnt. Es ist manchmal nicht so offensichtlich. Aber wenn wir es dieser Welt nicht bringen, wer denn? Und das führt mich auch zum nächsten Punkt, zum zweiten Aspekt. Setz ein, was du hast, wird wirksam. Bist nicht ein Endverbraucher. Das Wort stammt vom Christian und es gefällt mir sehr. Und wenn du alles vergisst, was ich heute sage, dann nimm den Aspekt mit. Bis kein Endverbraucher. Ich habe euch da etwas mitgebracht. Vielleicht ist auch das Wort, das du brauchst, nicht unbedingt bis kein Endverbraucher, sondern bis ein Schlauch. Bis ein Schlauch. Mir ist bewusst, das Bild hat seine Grenzen. Aber uns ist allen klar, für was dass man einen Schlauch braucht. Natürlich, man kann ihn auch als Deko brauchen, durchaus möglich. Man kann ihn auch einfach in der Garage aufhängen und nicht brauchen. Aber grundsätzlich ist der Schlauch da, dass man ihn an einen Wasserhahn anschließt und ihn dann dafür braucht, das Wasser dorthin zu transportieren, wo es nötig ist, wo es trocken ist. Oder? Das wäre das Bild von dem Schlauch. Und jetzt kommt es eben ein bisschen darauf an, ich will nochmal darauf zurückkommen, auf den Anfang, wo ich gesagt habe, wir sind ja sehr unterschiedlich im Lassen. Wenn dich ein Beispiel von einem Spittler inspiriert und motiviert, dann ist es vielleicht für dich nochmal ein bisschen anders. Aber gerade wenn du sagst, ja, ich bin einer von denen, der so den Druck im Rücken spürt und immer auf dem Appellohr lassen, dann ist die Botschaft, dass du darfst Schlauch sein. Genau deine Botschaft. Es geht nämlich nicht darum, dass du aus deiner eigenen Kraft und aus deinen eigenen Fähigkeiten heraus wirkst, sondern dass du dich zum Kanal machst von dem, was dir anvertraut ist. Und zum Kanal wirst ganz einfach, nämlich in dem, dass du dich anhängst an der Quelle. Am Wasserhahn. Du dich dort festmachst, dir selber immer bewusst wirst, was dir anvertraut ist. Mir gefällt das Bild so aus dem Psalm 23, wo es heisst, du deckst mir den Tisch vor dem Angesicht meiner Feinde. Es ist ja gerade in diesen schwierigen und herausfordernden Situationen oft so schwierig. Und dort vergessen wir das, was uns anvertraut ist. Aber genau dort lädt uns Gott ein und sagt, komm an den Tisch, es ist im Fall alles da, was du brauchst. Egal, ob du jetzt gerade Weisheit brauchst, ob du jetzt gerade Kraft brauchst, ob du dich schwach fühlst und dich nach Stärke sehnst, aber komm zu mir. Ich habe diese Woche gerade so eine Situation erlebt, wo gerade auch mit der Schule von den Kindern, wo ich ja nichts dazu beitragen kann. Ich kann sie nicht zu ihrem Erfolg tragen. Ich kann nichts machen, dass sie Sachen verstehen. Ich kann sie ihnen erklären und ich kann immer wieder motivieren und helfen. Aber am Schluss müssen sie es selber machen. Und als Mutter stand ich daneben und ich habe mich so hilflos und auch überfordert gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich kann meinen Kindern, jetzt ganz speziell einem von meinen Söhnen, nicht das geben, was er braucht in dieser Situation. Und irgendwie hat mich alles angefangen zu entdecken. Und dann bist du vielleicht noch ein bisschen müde oder bist vielleicht noch ein bisschen gestresst von der Arbeit oder was auch immer. Und dann rutscht da plötzlich alles weg. Und dann ist es für mich so gut gewesen, habe ich mit einer Freundin können reden und beten. mich wieder neu anschliessen an die Quelle. Und ich habe mich dann auch ganz bewusst entschieden, mir Zeit rauszunehmen und in die Arbeit zu gehen, um mir wieder bewusst zu machen, wer der Gott eigentlich ist und welche Kraft von ihm in mir wirkt und da ist und eben nicht nur in mir, sondern auch in meinen Kindern, ihnen anvertraut ist. Ich habe mich wieder angeschlossen. Ich weiss nicht, was du machst, um dich anzuschliessen. Aber Zeit mit Gott verbringen, mich seinen Wahrheiten aussetzen, ist da drin so zentral. Und in dem Innen eben nicht nur das Wasser in den Schlauch einlaufen zu lassen. Du kannst einen Schlauch auch gefüllt, aber vorne mit dem Verschluss zu, einfach liegen lassen. Sondern es geht darum, dass du nicht Endverbraucher bist, sondern dass du geöffnet bist vorne. Ich habe da gar keinen Verschluss dran, oder? Der kann sich gar nicht zumachen, der Schlauch. Sondern der lässt das, was er selber empfängt, einfach durch sich durchfließen. So einfach ist es. Aber der Anschluss ist zentral, oder? Aus dem Wasser, aus dem Schlauch da kommt im Moment herzlich wenig. Und er kann sich im Fall noch so anstrengen. Es wird nichts passieren, solange er nicht angeschlossen ist. Das ist das Geheimnis. Nicht, dass du jetzt rausgehst und denkst, ich muss auch ein Spittler werden oder ein Christian Haslebacher, der das Ding da geschrieben hat, das Buch da geschrieben hat oder ein Joyce Meyer oder wer auch immer dein grosses geistliches Vorbild ist. Es geht nicht darum, dass du es machst wie andere. Es geht auch nicht darum, dass du andere kopierst oder denkst, ich muss so werden. Je nach seinen Fähigkeiten. Du bist du. Ich bin ich. Mir ist anders anvertraut, nicht in der Grundlage, aber in meinen Fähigkeiten, geistlich, wie auch in meinen natürlichen Fähigkeiten. Ich habe einen anderen Auftrag als du. Aber das Thema ist, sind wir Schläuche? Schläuche, die offen sind. Wird wirksam. Setz das ein. Setz das ein, was du verstanden hast. Und wieder sind wir am Punkt, wo haben wir unsere Erlösung wirklich verstanden? Erfreut uns die so und merken wir, dass alle anderen die auch brauchen? Oder sind wir manchmal einfach zu faul, weil es so anstrengend ist? Uns immer wieder anzuschliessen, uns immer wieder die Zeit rauszunehmen, uns immer wieder zu fokussieren. Sind wir manchmal zu egoistisch? Es ist ja schön, sind wir errettet, oder? Hauptsache ich komme in den Himmel. Aber die Welt braucht die Schläuche. Manchmal ist es auch einfach Resignation. Wir haben es immer wieder probiert. Wir haben versucht, mit anderen über den Glauben zu reden. Oder wir kennen unsere eigene Unfähigkeit, andere zu lieben. Und wir resignieren und denken, es bringt ja eh nichts. Und was mache ich schon für einen Unterschied in dieser Welt? Überlegen wir es doch besser denen, die es besser können als ich. Ich merke manchmal auch, dass mein Herz einfach verhärtet ist und gleichgültig. Der Not von dieser Welt gegenüber, wo vielleicht gerade auch in unserem Umfeld nicht so offensichtlich dorthin kommt. Sondern wo man erst spürt, wenn man mit den Leuten ein kleines Gespräch kommt, merkt, aha, so sieht es aus bei dir, hätte ich ja nie gedacht. Oder wir sind vielleicht manchmal auch einfach zu abgeklärt. In dem, dass wir gar nicht wirklich glauben und leben, was wir eigentlich wissen im Kopf. Wir sind so auf unsere sichtbare Welt bezogen, dass wir mit den übernatürlichen Fähigkeiten, mit dem übernatürlichen Wirken auch von Gott gar nicht rechnen. Und wie das geht, darum haben wir unsere Erlösung verstanden. Und ja, ich glaube, es braucht auch ein mahnendes Wort an dieser Stelle. Über das reden wir nicht so gern, das hören wir auch nicht so gern. Aber Jesus macht es in dieser Geschichte ganz deutlich. Das, was wir tun oder eben nicht tun, hat Folgen, hat Konsequenzen. Wir werden einmal müssen Verantwortung übernehmen für das, was uns anvertraut worden ist. Und da muss ich jetzt ehrlicherweise auch sagen, den Druck kann ich euch nicht nehmen. Den kann ich uns nicht nehmen. Aber die Antwort ist im Anschluss. Bis ein Schluch. Nimm das, was dir anvertraut ist. Und mein letzter Punkt, mit dem möchte ich abschliessen, ist, wird wirksam dort, wo du bist. Du musst jetzt nicht überlegen, wie ein Spittler, oh, welches Werk könnte ich jetzt gründen? Oder überlegen, was für einen Podcast müsste ich jetzt anfangen? Oder in welches Land muss ich jetzt in die Mission? Sondern wird wirksam dort, wo du bist. Fang an in deinem Umfeld. Fang dort an, wo dich Gott hergestellt hat. Und weißt du was? Es fängt bei dir selber an. Im Umgang mit dem, was dir anvertraut ist. An Ressourcen, an Zeit, an Kraft, an Finanzen. Im Umgang mit deinen Nächsten, mit der Umwelt auch. Das ist uns alles anvertraut, in das bist du eingestellt. Fang mit dem an. Fang mit dem an, wirtschaften. Wenn mir jemand sagt, lass, ich habe keine Zeit für die stille Zeit, muss ich sagen, ich habe es. Wir haben alle genau gleich viel Zeit. Die Frage ist, für was setzt du deine Zeit ein? Wie nutzt du deine Zeit? Und ja, vielleicht mal eine Viertelstunde weniger auf Instagram scrollen und diese Zeit zum Beten brauchen. Keine Ahnung, vielleicht klingt ja etwas an bei euch. Aber darüber hinaus sind wir auch in unsere ganz natürlichen Umfelder eingestellt. Jedes von uns ist vielleicht Eltern, ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte oder ist Mitarbeiter in einer Firma. Jeder von uns ist Schüler oder Freund. Und selbst wenn du denkst, weißt du was, ich bin in dem Betrieb, wo ich bin, das letzte Rädchen im Getriebe. Auch wenn du ein Praktikant bist, ein Hilfsarbeiter, ist völlig wurscht. Dort bist du hergestellt. Der Raum ist dir anvertraut. Und dort darfst und kannst du anfangen, Schluch sein. Wir müssen gar nicht so weit überlegen. Es ist manchmal einfacher, als wir es denken. Wo bist du von Gott eingestellt? In was drin bist? Jetzt. Gerade jetzt. Du musst nicht überlegen, was war oder was vielleicht noch könnte kommen. Wo bist du jetzt von Gott? Und vielleicht ist der erste Schritt, nicht zu überlegen, was könnte ich jetzt tun, sondern vielleicht ist der erste Schritt, mit Gott anfangen, ins Gespräch zu kommen und zu fragen, was hast du vorbereitet? Ich möchte leben nach dem Prinzip, wo Jesus gelebt hat. Er hat gesagt, ich tue nichts und ich sage nichts, was ich nicht den Vater gesehen habe tun. Aber wir müssen anfangen zu fragen. Wir müssen anfangen zu hören, was uns der Vater sagt. Vielleicht fängt es bei dir aber auch viel, viel früher an. Vielleicht musst du neu anfangen zu beten darum, dass du den Heiligen Geist einlässt, dir bewusst zu machen, was er eigentlich ist in dir. Und was durch ihn in dir lebt. Er ist der Erinnerer. Er ist der, der es wirksam macht. Er ist der, der es freisetzt. Vielleicht fängt es dort an. Dir ist viel anvertraut. Bis ein Schluch. Setz es ein. Wird wirksam. Dort, wo du bist. In das Umfeld hinein, wo du gesetzt bist. Dein Leben zählt. Dein Leben zählt für Gott. Er hat dir, mir, uns als Kirchen dein Reich anvertraut. Dein Leben zählt für Gott. Er zählt auf dich. Er rechnet mit dir. Und weißt du was? Dein Leben zählt auch in dieser Welt. Für die Menschen um dich herum, die dir dankbar werden sein, wenn du kein Endverbraucher bist, sondern ein Schlauch. Und ich möchte euch mit dem ermutigen und entlassen, sind Schläuche in dieser Welt. Amen.